Willkommen zur 100. Folge von Fragen an. 100 Gespräche, das sind 100 Begegnungen, 100 Geschichten, 100 Mal neugierig sein und zuhören. Ich freue mich unglaublich, diesen Meilenstein heute feiern zu dürfen. Und ich könnte mir kein schöneres Thema dafür wünschen. Denn diese Jubiläumsfolge widme ich dem Internationalen Weltmädchentag am 11. Oktober. Ein Tag, der uns daran erinnert, wie wichtig es ist, Mädchen überall auf der Welt zu stärken, ihre Stimmen hörbar zu machen und für ihre Rechte einzutreten. Für diese besondere Ausgabe habe ich zwei beeindruckende junge Frauen von UNICEF eingeladen, die beide mit großem Engagement für Themen eintreten, die sie selbst bewegen und die gleichzeitig Millionen Mädchen weltweit betreffen. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, was Mädchen stark macht, welche Hürden es noch gibt und warum es sich lohnt, genau hinzuhören, wie Mädchen ihre Geschichten erzählen. Ich lade euch ein, feiert mit mir diese 100. Folge und vor allem die Kraft, den Mut und die Stimme von Mädchen auf der ganzen Welt.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Unser erstes Gespräch führt uns nach Wiesbaden zu Jana, 18 Jahre alt, die sich seit 2023 bei UNICEF engagiert. Jana setzt sich für Themen ein, die viele Mädchen und Frauen täglich begegnen, oft aber verschwiegen werden. Traditionelle Rollenbilder, die Mehrfachbelastung von Frauen, gesellschaftlicher Druck und auch die Realität von sexueller Belästigung und Gewalt. Besonders am Herzen liegt ihr dabei der Blick auf den Balkan, aus dem ihre Familie stammt. Dort, wie auch hier in Deutschland, setzt sich Jana mit großem Engagement für Aufklärung, Bildung und Empowerment ein, damit Mädchen frei und selbstbestimmt leben können. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Jana.
Hi, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Ja, sehr gerne doch. Du engagierst dich für Gleichberechtigung und faire Chancen. Kannst du uns da mal durchführen? Gab es da so einen Moment in deinem Leben, der dich dahingehend besonders geprägt hat?
Ich würde sagen, nein. Also es waren eher mehrere kleinere Situationen, die mich gestört haben im Alltag. Ich habe schon sehr früh beobachtet, wie Mädchen anders behandelt werden als Jungs, ob es in der Schule ist, in der Familie oder im Freundeskreis. Und viele Freundinnen von mir haben unter Rollenbildern gelitten und auch Bodyshaming. Und da habe ich mir gedacht, okay, hier stimmt irgendetwas nicht, da muss man was dagegen machen.
Okay. Was bedeutet für dich eigentlich persönlich gesellschaftlicher Druck? Das ist ja auch schon ein Begriff, der so rausgeht. Ich kenne das so ja aus meiner linken Ecke, jetzt will ich mal fast sagen, was so in der Gesellschaft schiefläuft, gerade was mit Geld anbelangt, mit Statussymbolen. Kannst du uns mal so Alltagssituationen beschreiben, wo das spürbar ist, der gesellschaftliche Druck?
Also gesellschaftlicher Druck an sich bedeutet für mich, dass die Person bzw. Mädchen den Erwartungen von anderen Menschen immer entsprechen müssen. Also das heißt, wenn jemand was von dir erwartet, dann muss man es erfüllen. Zum Beispiel Mädchen sollen ja sehr oft brav sein und alles richtig erledigen. Man darf nicht zu laut sein, man darf nicht zu auffällig sein. Und gleichzeitig kommt halt noch auch ein riesiger Druck von Bodyshaming, also das Aussehen. Sei schlank, sei nicht zu schlank, schmink dich, aber schmink dich nicht zu dolle. Und das im Grunde verändert ja das Selbstbewusstsein eines Mädchens und das, bevor die Entwicklung vollendet ist.
Jetzt mal aus deiner persönlichen Sicht mal so eine Frage reingeschoben. Was glaubst du, hat Social Media da einen Anteil bei? Wir sind ja umgeben von Instagram, von Facebook. Die Älteren werden sich erinnern. Was meinst du, was ist der Anteil daran? Diese Rollenbilder, diese Helden, diese Social Media Influencer, man will so sein wie die. Hat das einen großen Anteil daran, also ein Bodyshaming?
Ich finde schon, ja. Also ich muss sagen, das Social Media Klima hat sich gebessert, vor allem durch diese Body Positivity Movements. Also ich fand sie ganz toll, aber an sich sieht man ja ganz oft zum Beispiel Gym-Videos von Frauen, die jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und dann dafür sorgen, dass sie mega schlank sind. Und das sind ja schon, erwachsene Frauen und ihr Körper ist sozusagen vollständig fertig ausgeprägt. Und dann vergleicht man sich als ein Mädchen damit und denkt sich, wäre schön, auch mal selber schlank zu sein. Und sagt sich, okay, ich gehe jetzt auch mit 14 ins Fitnessstudio, was komplett unrealistisch ist, weil unser Körper ja andere Erwartungen hat in dem Alter, vor allem in der Pubertät. Und ich finde, da vergleicht man sich direkt und findet sich selber, glaube ich, nicht genug. Aber wie gesagt, ich finde, es hat sich ein bisschen verbessert. Die Akzeptanz ist viel größer geworden, zumindest in Deutschland, aber da ist noch ganz viel Arbeit zu leisten.
Ja, ja. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Statistiken, wo auch was mit Essstörungen zu tun hat. Ich will so aussehen wie die, also mage ich mich jetzt ab, damit ich genauso aussehe wie die. Ich glaube, das ist auch ein Teufelskreis, der immer so ein bisschen in Bewegung kommt und ist ein großes Thema. Aber zurück zu dir. Traditionelle Rollenbilder kennst du auch vom Balkan im Intro schon mal so erwähnt. Wie unterscheiden sich diese deiner Meinung nach von dem, was junge Frauen in Deutschland erleben?
Also das größte Ding, was mir auffällt, ist, glaube ich, die Verantwortung. Weil die Mädchen im Balkan viel mehr Verantwortung tragen müssen, zum Beispiel in der Familie. Also wenn man klein ist, wird von einem erwartet, dass man direkt im Haushalt hilft. Also sonntags wird immer geputzt, das kenne ich von meinen Freundinnen. Und man muss immer aushelfen, man muss sich teilweise um sich selbst kümmern, aber auch für die Familie immer sorgen. Und das ist ein ganz großes Problem. Also das ist so diese Tradition, die da verfolgt wird. In Deutschland habe ich das jetzt nicht so präsent gesehen. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass da ein Mädchen nach Hause gerufen wird, um im Haushalt auszuhelfen. Aber hier gibt es auch andere Rollenbilder. Also zum Beispiel ganz viel Leistungsdruck gibt es in Deutschland. Es gibt auch andere Arten, also zum Beispiel Schönheitsideale. Sie sind auch in Deutschland sehr stark verfolgt. Aber ich glaube, die Verantwortung ist das Größte, was mir auffällt. Ich persönlich hatte nicht so viel damit zu tun, weil meine Eltern dieses Rollenbild, wie soll ich sagen, sie haben sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen und sie haben es abgelehnt. Aber viele meiner Freundinnen damals mussten zum Beispiel immer sonntags helfen. Also man durfte da auch nicht raus. Das ist schon sehr krass gewesen.
Also wenn ich jetzt bei meinen Kindern so gucke, die gucken mich schon schief an, wenn ich frage, ob sie meine Müll rausbringen können. Aber das ist dann eine andere Erziehungsfrage, glaube ich. Ja. Du sprichst ja auch von Mehrfachbelastung, Haushalt, Familie, Arbeit. Wie siehst du die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Selbstbewusstsein von Frauen? Das macht ja auch was mit einem.
Ja, also es kommt ja ganz viel aufeinander. Zum einen Frauen, aber auch Mädchen müssen ja Teilzeit arbeiten. Also oder Minijobs haben vor allem Mädchen, also im den Teenageralter kommt dann Minijob aufeinander, Haushalt und dann noch die Familie, also ob es jetzt auch mit Familie rausgehen ist, das ist ja auch eine Art von, wie soll ich sagen, man muss die Zeit dafür aufwenden, wenn man sie hat. Und ich habe das Gefühl, dass das zu ganz viel Stress und Erschöpfung führt, was natürlich auch zu einer psychischen Belastung führt. Also man traut sich da auch nicht was zu sagen, weil das wird ja eh von einem erwartet. Also da wird gesagt, von mir wird erwartet, dass ich zum Beispiel in der Familie aushelfe, dass ich dann aber auch noch rausgehe, dass ich dann noch arbeite und ich darf nichts sagen, weil das meine Aufgabe im Leben ist. Und da erlaubt man sich gar keinen Freiraum. Also man hat diese Freiheit nicht. Und ich habe das Gefühl, das kommt nur in der Frauenwelt vor.
Gewalt und Belästigung sind ein sehr ernstes Thema. Was denkst du, warum wird in der Gesellschaft noch so wenig drüber gesprochen? Ich habe das mal so ein bisschen versucht zu recherchieren, so in der Medienlandschaft, Talkshows mal so ein bisschen durchgescannt. Es ist nicht wirklich ein Thema. Hast du da eine Antwort drauf?
Ich glaube, es hängt auch ganz stark mit dem Selbstbewusstsein zusammen. Also das Thema ist stark tabuisiert, einfach nur dadurch, weil es ja immer diese Aussagen gibt, ja, du bist ja selber daran schuld. Wenn man sich auf einer gewissen Art und Weise angezogen hat, also zu frei, hat man es ja selber gewollt oder man hat sich falsch verhalten, man hat nicht Nein gesagt, das ist meine Lieblingsaussage, ja, du hast ja nicht Nein gesagt, also darf ich das machen, was ja, also das ist dumm, meiner Meinung nach. Und ich finde das stark problematisch und das hat ganz viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun, weil man sich ja dann nicht traut, was dagegen zu sagen, weil da einem die Schuld auf einmal zugesprochen wird. Also die wird gesagt, du hast die Schuld, weil du nichts gemacht hast oder zu viel gemacht hast. Also man kann nie was richtig machen.
Wenn du Mädchen in deinem Alter aus dem Balkan oder auch hier in Deutschland eine Botschaft schicken könntest, welche wäre das?
Ich hätte jetzt gesagt, dass der Wert nicht von anderen Personen abhängt. Das heißt, du kennst deinen eigenen Wert, setz dich für deinen eigenen Wert ein. Du kannst bestimmen, wie du aussiehst, was du machst, wie dein Leben weitergeht. Und du bist auch viel mehr als ein Körper oder eine Rolle, die du erfüllen musst. Heb deine Stimme und setz dich dafür ein, was dir wichtig ist.
Boah, das ist eine tolle Antwort. Ich wünschte, die Frage hätte ich zum Schluss gesetzt. Aber ich habe noch ein paar Fragen, sorry.
Alles gut.
ich mache einfach weiter. Wir kommen mal auf die UNICEF zu sprechen. Du engagierst dich ja dort. Was hat dich denn da besonders motiviert, mitzumachen und weiterzumachen?
Also, ich hätte jetzt gesagt, Ungleichheiten allgemein. Also nicht nur Mädchenrechte, sondern auch Ungleichheiten in der Bildung, auch in der Entwicklung, Rassismus, Ausgrenzung. Also genau so Themen, die Diskriminierung einfach in sich drinne haben, in die Begriffe. Und es war mir ganz wichtig, da ich ja weiß, wie ich meine Stimme einsetzen kann, sie auch zu benutzen, weil viele Menschen auf der Welt, viele Menschen in Deutschland, viele Mädchen in Deutschland haben diese Möglichkeit gar nicht, sich dafür einzusetzen, was ihnen wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe die Stimme, ich möchte sie gerne einsetzen und vielleicht die Stimme sein für die Kinder, die diese Stimme gar nicht haben. Und es hat mich sehr motiviert zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin, die so eine Meinung hat und sich dafür einsetzen möchte. Und noch motivierender war es, als nachdem ich angefangen habe, mich zu engagieren, dass dann auch Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, das ist voll die krasse Story und ich hatte auch eine ähnliche. Also obwohl man ganz viele Unterschiede hat von der Herkunft oder auch vom Geschlecht, teilt man ganz viele Erfahrungen und sieht, okay, Jugendliche haben was zu sagen.
Kannst du uns mal so ein bisschen da durchführen? Was machst du bei der UNICEF? Hast du dein eigenes Büro irgendwo? Hast du ein Firmenauto? Oder,
I wish.
Oder wie kann man sich das vorstellen?
Bei den Jugendlichen ist es so, dass es alles mit dem Junior-Team anfängt. Ja, also bei dem Junior-Team ist es dann so, dass es 14 beziehungsweise 15- bis 18-Jährige sind, die sich ehrenamtlich engagieren in einem Team. Da gibt es monatlich Sitzungen. Und ich hatte Interesse an UNICEF durch meine Herkunft, weil ich in Bulgarien gesehen habe, dass sich UNICEF sehr stark für Kinder eingesetzt hat. Und ich habe nach ehrenamtliche Möglichkeiten gesucht und habe mich dann bei UNICEF gemeldet und war dann ein Teil des UNICEF Junior Teams Frankfurt. Das hat mir aber nicht gereicht und dann wollte ich das Team leiten.
Okay.
Und habe dann die Junior-Teamer-Ausbildung gemacht. Das sind 4 Modulen innerhalb eines Jahres. Also das sind 4 Wochenenden, an denen man eben ausgebildet wird, um ein Team leiten zu können, im Sinne von UNICEF. Man arbeitet Aktionen aus, man lernt Taktiken, wie man mit Jugendlichen umgeht, aber auch wie man mit Erwachsenen umgeht, weil ja in der Jugendwelt, man wird oft nicht ernst genommen und dann lernen wir, wie man damit umgehen kann. Und das war mir dann aber auch nicht genug. Und dann wollte ich bei dem U-Guy mitmachen, also dem Juniorbeirat von UNICEF. Das sind 12 Jugendliche in ganz Deutschland, die sich für die Jugendliche eben einsetzen und die Stimme der Jugendlichen bei UNICEF, aber auch in der Politik sind. Und da habe ich mich beworben, musste dann eine Rede halten und wurde zum Glück von, ich glaube, 140 Jugendlichen gewählt.
Wow, cool. Ja, große Reden halten und Politik und so. Zu meiner nächsten Frage. Stell dir mal vor, du wärst einen Tag Bildungsministerin. Welche Maßnahmen würdest du sofort, also jetzt sofort, was du entscheiden könntest, was würdest du jetzt sofort umsetzen?
Also Schule können Orte sein, an dem Mädchen lernen, wie sie mit ihrem Selbstbewusstsein umgehen können und wo sie gehört werden dürfen. Deshalb würde ich auch für ganz viel Aufklärung sorgen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Möglichkeit besteht, einen Aufklärungsunterricht zu machen, aber ich würde ganz gerne Aufklärungsunterricht machen, besonders wenn es um Gleichberechtigung geht, um Sexualität oder auch Gewaltprävention. Sowas wie Selbstschutz wird einem gar nicht beigebracht und ich finde, in der Schule gehört es sich, dass sowas beigebracht wird.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind noch ganz viele andere Themen, die man mit reinnehmen könnte, also so lebensvorbereitende Themen, also wie mache ich eine Steuererklärung? Das, genau. Das wird ja keinem gesagt. Oder wie unterschreibe ich einen Autovertrag? Worauf muss ich achten? Das sind so Themen, da wird man da reingeschmissen. Wichtigen Sachen im Leben, das wird eigentlich vorbereitet. Das ist auch ein wunderschönes Beispiel. Richtig, richtig gut. Wenn du mal so an die nächsten 10 Jahre denkst, welche 3 Dinge möchtest du für Mädchen weltweit unbedingt verändert sehen, außer der Schulunterricht?
Bildungsgerechtigkeit, also mal abgesehen von dem Schulunterricht, nicht viele Leute haben Zugang zur Bildung oder Zugang zu guten Bildung, was ja auch ein Kinderrecht ist. Ich würde mir auch wünschen, dass Rollenbilder mal zur Seite gehen und dass wir kein Bodyshaming mehr haben, keine Gewalt. Das ist jetzt sehr utopisch, aber dass wir zumindest kleine Schritte in die Richtung machen. Und dass eben Frauen und Männer und Mädchen und Jungs die gleichen Rechte haben und auch gleich behandelt werden.
Cool. Danach kann wirklich gar nichts mehr kommen. Außer, Jana, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich habe heute sehr viel gelernt. Ich habe dich kennengelernt. Das war immer eine große Freude. Und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, ich hatte ganz viel Spaß. Dankeschön.
Super, wunderbar. Das war Jana und wir gehen jetzt ins zweite Interview. Bis gleich. In unserem nächsten Gespräch freue ich mich ganz besonders auf eine junge Stimme. Sophia ist 17 Jahre alt und kommt aus Köln. Sie engagiert sich seit 2023 bei UNICEF mit einem Herzensthema, das viele Mädchen betrifft und doch oft noch mit Scham belegt ist, die Menstruation. Sophia möchte dazu beitragen, dieses Tabu zu brechen, Selbstbewusstsein zu fördern und Mädchen zu ermutigen, offen und ohne Schuldgefühle über ihre Periode zu sprechen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Sophia.
Hallo, es freut mich sehr, heute hier sein zu können.
Ja, sehr schön. Da Sophia noch minderjährig ist, begrüßen wir außerdem Lilian Sekai von UNICEF, die sie heute begleitet. Hallo, Lilian.
Hallo, vielen Dank, dass wir heute hier sprechen können.
Ja, sehr gerne doch. Liebe Sophia, du setzt dich für die Enttabuisierung von Menstruation ein. Wie war der Moment, in dem dir klar wurde, genau das ist mein Thema, da will ich weitermachen?
Ja, also mir wurde das Thema wichtig, als ich gesehen habe, dass sie in Frankreich, ich habe nämlich einen Schüleraustausch gemacht, an den Schulen diese Periodenproduktspender hängen hatten, während ich in Deutschland immer meine eigenen Produkte mitnehmen musste und das auch so ein bisschen innerlich als Frauensache abgetan hatte. Es wurde im Alltag verschwiegen. Und dort in Frankreich war das für die Mädchen, die genauso alt waren wie ich, einfach das Normalste der Welt. Und ich fand das so schön und inspirierend. Ich wollte das auch in Deutschland haben, auch in meiner Schule, in meinem Umfeld. Und dann wurde mir klar, dass ich da was ändern muss und ich etwas dafür tun möchte.
Ja, das ist ja krass. Ich habe mal so mitbekommen, es gibt wohl hier auch mal so Diskussionen darüber, ob das so kostenlos zur Verfügung gestellt worden werden soll. Aber es wird dann immer so schnell abgetan. Ist ja irgendwie schade, ne?
Ja, das finde ich auch. Also tatsächlich hat... Ja. Die Sparkasse zum Beispiel jetzt einmal hochgerechnet gehabt zu, ich glaube, vergangenen Weltfrauentag, wie viel das eine Frau kostet im Laufe ihres Lebens, die Menstruation, also wenn man nicht nur die Produkte betrachtet, sondern auch die Schmerzmittel. Und die sind auf 17.000 Euro gekommen. Und das ist eine große Summe, wenn man bedenkt, dass Männer dieses Geld eben nicht ausgeben müssen. Und daher, ja, also ich bin auch dafür, dass es diese Produkte an öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder auch öffentliche Toiletten geben sollte, so wie halt eben Toilettenpapier.
Ja, ja, okay, krass. Welche Mythen oder Vorurteile rund um die Menstruation begegnen dir denn so am häufigsten, auch im Alltag?
Zum einen, das ist, glaube ich, das Klassische, dass Frauen und Mädchen launisch sind während ihrer Periode. Das stimmt sogar wissenschaftlich eigentlich gar nicht, weil Frauen sind in der Woche vor ihrer Periode eher launisch. Da kriegt man nämlich so eine Art Hormontief, die Hormone senken sich herunter und man kriegt immer weniger Energie. Und da sind Frauen besonders schnell gereizt. Und während der Periode selbst hat man einfach nur sehr viel weniger Energie, weil man halt im kompletten Hormontief ist und ist halt schneller müde und so weiter. Deswegen das ist auf jeden Fall ein Mythos, das aufgeräumt werden muss. Und zum anderen, dass es Männer gar nichts anginge und dass es eklig sei. Denn natürlich geht das Männer etwas an, alleine wenn man eine Tochter hat oder vielleicht eine Schwester oder in einer Beziehung ist, sollte man sich schon damit befassen und auch wissen, was im Körper von der Partnerin, der Tochter oder so weiter vorgeht, um auch diese zwischenmenschliche Beziehung zu stärken und auch Verständnis entgegenzubringen.
Viele Mädchen berichten, dass sie ihre Tage verstecken. Welche Folgen hat das für Selbstbewusstsein und Thema Gleichberechtigung?
Sehr viele. Also zum einen versucht man es ja dadurch, dass es so schambehaftet ist, immer sehr schnell zu vergessen, wenn man seine Periode hat und man befasst sich gar nicht erst richtig mit dem Thema, weil es einem auch unangenehm ist oder manchmal auch sogar so beigebracht wird. Also mir persönlich in meiner lateinamerikanischen Kultur wurde es immer so beigebracht, dass das nicht ist, womit man jetzt unbedingt mit den männlichen Mitgliedern der Familie sprechen sollte. Und der Nachteil dabei ist, dass man sich halt auch gar nicht mit dem eigenen Zyklus befasst und das ist eigentlich sehr wichtig, wenn man auch auf die Ernährung guckt etc., dass man seinem Körper auch das geben kann, was er braucht in jeder einzelnen Phase. Und zum anderen fühlt man sich auch einfach total unwohl in seiner Haut. Also man denkt 10-mal darüber nach, ehe man im Unterricht vielleicht auf Toilette geht. Und ich weiß noch, wie meine Freundinnen und ich, wenn jemand eine Binde oder ein Tampon vergessen hat, man sich das so zugeschoben hat unterm Tisch und dann im Ärmel versteckt und man hat gehofft, dass niemand das gesehen hat. Und das ist etwas, das eigentlich kein Mädchen erleben sollte. Es ist fürchterlich, denn letzten Endes ist es das Normalste der Welt.
Ja. Weil ich glaube, das kann sich ja auch steigern, gerade bei Jugendlichen, bei Teenagern. Man kennt ja, wie das manchmal so ist, so in der Gruppe. Das hat ja auch größere Auswirkungen, auch wenn so eine kleine Aktion ist, aber das ist nicht gut, gerade für die Psyche von Mädchen. Und UNICEF ist ja weltweit aktiv. Gibt es Länder oder Regionen, wo du dir besonders wünschst, dass Menstruation offen thematisiert wird, außer Deutschland?
Ja, also eigentlich ja überall, es ist ja ein globales Thema.
Klar.
In manchen Ländern fehlt es natürlich an Hygieneprodukten und in anderen ist es halt eben eher der Mangel an Aufklärung. Für mich ist es besonders in den Regionen wichtig, wo Mädchen ja auch teils gesagt wird, dass sie zu Hause bleiben müssen oder in ihrem Zimmer, wenn sie bluten und dann zum Beispiel nicht zur Schule gehen können. Weil wir Frauen und Mädchen sind ja schon dadurch im Nachteil, dass sie generell einmal im Monat bluten. Und wenn sich das dann auch noch auf Bildung und so weiter auswirkt, dann ist es einfach fatal. Und genauso, wenn man halt Sexualkunde, Verhütung und generell die Periode gar nicht erst in der Schule lehrt, aus religiösen Gründen oder kulturellen, und dann die Mädchen halt auch viel schneller dem ausgesetzt sind und nicht wissen, wie sie sich selbst schützen können. Und natürlich auch in den Ländern, wo halt eben auch in der Kultur darauf gewartet wird, dass das Mädchen ihre Periode bekommt, damit sie verheiratet wird. Da ist auch sehr wichtig, dass sie halt vorher schon weiß, was in ihr vorgeht, weil letztendlich ist es immer noch ein Kind trotz der Periode.
Vielleicht kannst du mir diese Frage beantworten. Ich glaube, es gibt doch ein Land, was einen, ja, Menstruationsurlaub hat. Ist es Spanien oder Schweden? Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass die bezahlt zu Hause bleiben können, wenn es ihnen richtig schlecht geht. Ich meine, das war Finnland, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr beide das gerade wisst. Spontan? Nee, ne?
Ich hatte darüber gelesen. Ich glaube, es war Spanien, aber ich bin mir gerade unsicher. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich das gesehen hatte, dass das jetzt mal eingeführt wurde, dass man sich jetzt krank schreiben kann für die Periode und dass jeder Frau zusteht, was auf jeden Fall sehr schön ist.
Ja, und das ist doch eigentlich so 2025 und wir diskutieren hier über kostenlose Hygieneartikel. Schon krass, wie so die Unterschiede gerade hier in Europa sein können, richtig?
Ja, das stimmt definitiv. Also ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall, ob es in Spanien oder Schweden war, eine Scheibe von abschneiden. Und man darf nicht vergessen, ja, dass die Periode ja auch sehr schmerzhaft sein kann eben. Ich meine, ich glaube, mittlerweile haben die neuesten Studien gesagt, dass jede achte Frau, kann auch sein, dass die Zahl sich wieder geändert hat, die auch Endometriose hat und das eine ernstzunehmende Krankheit. Und dann braucht man halt auch einfach diese Tage im Monat.
Vielleicht ein kurzer Input, Faktencheck. Ich habe gerade nebenher gegoogelt, es war Spanien.
Super,
Danke
klasse.
dir.
Dreht den Live-Faktencheck hier im Podcast. Voll cool, super. Vielen lieben Dank. Sophia, welche Rolle spielen eigentlich soziale Medien beim Thema Aufklärung? Helfen sie oder können sie auch so ein Druckverstärker sein, gerade für junge Mädchen?
Ich würde sagen, beides. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr gut, dass man dadurch die Möglichkeit hat, eben das Wissen zu verbreiten und auch manchmal zum Beispiel NGOs, die sich in bestimmten Ländern gründen oder Frauen, die anderen Mädchen helfen etc., dadurch eine Reichweite bekommen und man sie finanziell unterstützen kann dadurch. Auf der anderen Seite, klar, ist es auch manchmal schwierig für die Personen, die sich eben dafür einsetzen, dann den ganzen Menschen ausgesetzt zu sein im Internet wegen Hass. Und leider ist es auch manchmal gefährlich, weil wenn du aus einer Region kommst, wo die Kultur noch sehr stark daran festhält, dass es etwas Beschämendes ist, worüber nicht gesprochen werden sollte und du eben das durchbrichst, dann läufst du halt auch Gefahr, dass du vielleicht zur Zielscheibe wirst auch innerhalb deines Dorfes. Ich fand es sehr traurig. Es gab jetzt eine Frau, die hatte sich auch in, ich weiß nicht mehr in welchem afrikanischen Land, dafür eingesetzt, dass die jungen Mädchen, die verheiratet wurden und dann Kinder bekommen haben, dann halt bei ihr wohnen konnten. Und sie hat halt auch sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben im Sinne von Menstruation etc. Und sie wurde dann vor ein paar Monaten leider vergiftet innerhalb ihres Dorfes. Also es ist nicht ungefährlich. Hier in der westlichen Kultur natürlich einfacher als halt in den Ländern, wo es vielleicht am notwendigsten wäre.
Okay, ja, das ist echt heftig. Wie reagiert eigentlich so dein persönliches Umfeld auf dein Herzensthema, auf dein Engagement, so Freunde, Familie? Wenn du sagst, da kommt die Sophia, die hat das und das Thema. Oder gab es auch mal so Momente, die sagen, hör mal, wäre Pony nicht doch lieber was für dich?
Ja, also ich bekomme viel Unterstützung auf jeden Fall von meiner engen Familie, die finden das super. In der Schule, in meinem Freundeskreis habe ich doch manchmal etwas gewunderte Reaktionen erlebt, weil ich hatte mich in meiner Schule dafür eingesetzt, dass die Periodenproduktspender installiert werden. Und Teil des Deals war, dass ich die halt einmal auffülle, wenn die Produkte leer waren. Und dann habe ich manchmal Freundinnen gefragt, ob sie mir helfen können, weil alleine die ganzen Produkte zu schleppen war einfach ein bisschen umständlich. Und einige von denen haben sehr gezögert und waren dann so, ja, wieso machst du das überhaupt? Kannst du das nicht nach der Schule machen? Wieso musst du das in der Schulpause machen? Dann sehen uns alle und so. Also das war auf jeden Fall so eine Reaktion. Okay. Und ansonsten natürlich in meiner, meine Mom kommt aus Peru, in meiner peruanischen Familie ist das auch nicht, also da werde ich schon belächelt, weil das auch einfach noch nicht die Mentalität vor Ort ist.
Okay, aber ist ja cool, wenn du dann so Schülerinnen mitnimmst, auch für das Thema begeistert, also am Schlawittchen kranken und komm mal mit, wir machen jetzt das mal eben.
Ja.
Sind ja auch einige Freunde, die dann sagen, ey, danke, dass du das gemacht hast, ich interessiere mich auch für das Thema, ich will da auch ein bisschen mehr machen.
Ja, doch, also ich hatte dann am Ende zwei Freundinnen, die haben das dann regelmäßig mit mir gemacht und fanden das auch super, die haben sich voll drüber gefreut und jetzt, wo ich jetzt mein Abi geschrieben habe, gibt es jetzt auch eine Nachfolgerin, die das macht. Ist auch ziemlich cool, das Projekt wird weitergeführt in dem Sinne.
Was war eigentlich dein schönster Aha-Moment, seit du mit UNICEF an diesem Thema arbeitest? Seit 2023 bist du ja mit dabei. Was ist da so passiert in der Zeit?
Ja, ich muss sagen, für mich war der größte Aha-Moment, als ich durch UNICEF auch andere junge Mädchen kennenlernen konnte, die in anderen Regionen der Welt sich auch für dieses Thema stark machen. Ich weiß noch, wir hatten jetzt bei unserem UNICEF Youth Hangout, da treffen sich alle jugendlichen UNICEF-Engagierten. Das war in Nürnberg dieses Jahr. Wurde auch eine dazugeschaltet, sie ist Yolanda und kam aus Sambia und sie hält dort regelmäßig Workshops zu dem Thema, um darüber aufzuklären. Und ich fand es einfach so inspirierend zu sehen, dass es halt auch diese anderen Mädchen gibt in den anderen Ländern, die das machen und dass sie alle gemeinsam für das Gleiche kämpfen. Das ist auf jeden Fall sehr schön und dass UNICEF das so miteinander vernetzt und eben überall unterstützt.
Ja. Gerade gesagt, du bist ja gerade mal seit 2 Jahren dabei, aber gibt es so einen regelmäßigen Austausch, auch international, oder ist es immer nur zu bestimmten Zeitpunkten?
Ist eigentlich eher zu bestimmten Zeitpunkten. Ich bin ja in Dubai, das heißt, wir konzentrieren uns schon sehr auf UNICEF Deutschland, die verschiedenen Junior-Teams, die es in den Städten gibt, von den UNICEF-Jugendlichen, die sich engagieren. Und also manchmal bei so großen Veranstaltungen kommt es dann zu internationalen Austausch oder manchmal bei unserer Dubai-Sitzung werden auch jemand zu Besuch ist. Wir waren schon mal da, als eine aus Nepal da war. Die dürfen wir dann auch kennenlernen. Aber das ist eher zufällig und auf jeden Fall nicht Standard, weil wir sind ja schon für Deutschland da.
Ja, aber es macht ja gerade den Charme der UNICEF aus, dass sie international aktiv ist und dass man sich auch so austauschen kann. Das ist eine ganz tolle, tolle Sache, ja. Wenn du dir jetzt eine Veränderung wünschen könntest in Deutschland, sofort und ganz konkret, klar, Tempo 130 ist eine andere Sache, aber welche Veränderung wäre das? Gerade mal aus deinen Augen.
Ich würde mir wünschen, darüber haben wir eben schon gesprochen, dass eben Menstruationsprodukte kostenlos in Schulen und in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen, als so wie Toilettenpapier. Ich vergleiche es immer gerne damit, weil wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es so eine finanzielle Belastung sein kann. Und man darf eben nicht vergessen, dass es eben auch Frauen gibt, die leider in der Armut leben oder andere finanzielle Sorgen haben. Und das wäre einfach auch eine große Entlastung in dem Sinne. Und das wäre auch nur gerecht, wenn man bedenkt, dass nur ein Teil der Bevölkerung damit zu kämpfen hat und sie sich das nicht aussuchen.
Jetzt stell dir mal vor, du wärst in der Werbung tätig und du könntest dir eine Wunschkampagne ausdenken, also zur Menstruation das Thema, sei es Plakat, Werbespots, eine Idee, wie du das umsetzen wollen würdest, könntest, mögst, magst. Was für ein Satz.
Ich glaube, an der Idee selber müsste ich noch feilen, aber mir wäre es auf jeden Fall sehr wichtig, dass halt zum einen halt diese kostenlosen Produkte im Mittelpunkt stehen, wie auch eben die Aufklärung in Schulen und dass halt eben nicht mehr so schambehaftet ist. Also es wäre auf jeden Fall wichtig, dass es wie das Normalste der Welt eigentlich in der Werbung behandelt wird. Ich fand es schon sehr gut, dass jetzt mittlerweile die Bindenmarken, wie zum Beispiel Always, angefangen haben, rotes Blut zu nutzen. Früher war es ja immer blaues Blut. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich auch jünger war und das gesehen habe und mich immer gefragt habe, wieso benutzen sie da eigentlich blau? Weil das normalisiert das schon. Also es muss schon in die Richtung gehen.
Ja, cool, spannend. Ich meine, man kann ja auch immer so ein paar Prominente mit da reinziehen. Das zieht ja auch immer noch so ein bisschen rein. Werbekampagne. Ich habe letztens gesehen, dass Samuel L. Jackson Werbung für Windräder gemacht hat. Da gibt es so einen Werbespot. Weiß ich nicht, man kann auch die Schublade nehmen, aber da gibt es bestimmt ein paar Prominente, wenn sie gerade zuhören, mach mal ein bisschen Werbung. Das wäre auf jeden Fall wichtig.
Ja, das stimmt.
Zum Abschluss, wenn du einer 13-Jährigen oder einer jungen Mädchen, die gerade ihre erste Periode bekommt, einen Satz mit auf den Weg geben könntest, die vielleicht auch ein bisschen zweifelt an sich, welcher Satz wäre das?
Ich schwanke zwischen, hab keine Angst, weil ich weiß noch, dass ich fürchterliche Angst hatte. Weil natürlich, man denkt auch manchmal nicht direkt daran, dass es das sein könnte, sondern man denkt vielleicht auch, dass man sich verletzt hat oder alles Mögliche. Und dann, wenn man das erfährt und weiß, dass man das jeden Monat durchmachen muss und eben so lange nicht los wird, dann ist das schon ziemlich viel für einen. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, so ein bisschen, also im Englischen sagt man ja embrace it, also dass man eben im Gegenteil versuchen sollte, das Beste daraus zu machen und sich trotzdem wohl in seiner Haut fühlen sollte. Denn letzten Endes ist es ja ein Wunder, was da im weiblichen Körper vor sich geht, dass sowas überhaupt möglich ist und das eigentlich auch etwas sehr Schönes, also, dass das positiver behaftet ist eben.
Das wünschen wir uns alle. Danach kann nichts mehr kommen, außer Sophia, ich bedanke mich bei dir. Hat mir eine Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ich hoffe, es auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, klar, habe ich gehabt. Danke dir auf jeden Fall, dass ich da sein konnte und dass du diesem Thema eine Plattform bietest.
Sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei der UNICEF und bei Lilian, die heute auch nochmal hier mit anwesend war. Vielen Dank, dass ihr alle drei Zeit gehabt habt für mich und ja, wie gesagt, herzliches Dankeschön dafür.
Vielen Dank für das Interesse und danke, Sophia, für den Austausch.
Voll gut. Und an alle draußen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war Folge 100 von Fragen an. Riesiger Meilenstein. Es ist eine ganz tolle Episode hier geworden. Und denkt dran, bleibt weiterhin neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.